meine lieben Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ich bin's, Pfarrer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Mistelbach in Niederösterreich. Jo, wir tun heute bitte alle so, wie wenn heute Morgen wäre, sprich 31. Oktober, sprich Reformationstag. Jetzt passiert schon was Witziges in dem Moment, wo ich das sage. Wird wahrscheinlich für meinen deutschen Zuhörern nicht so viel sagen. Der 31. Das ist das Heiligtum der evangelischen Kirche in Österreich gewesen. Sehr, sehr lange hat sich jetzt aufgelöst. Die Leute haben sie wirklich von der Arbeit freigenommen. Und wie ich nach Mistelbach gekommen bin, hatte ich um 9.30 Uhr unter der Woche, weil alle anderen ignorieren den Tag ja oder halten ihn aus lauter Dauerberieselung des Fernsehens für Halloween, etwas, was ich besonders hasse, für einen normalen Tag. Und die Kirche war fast voll. Heute, in den nächsten Jahren ist es zusammengebrochen, jetzt mache ich eine Abendandacht und mache immer den nachfolgenden Sonntag diesem Thema gewidmet. Das hat eine ganz spezielle Geschichte, die ich Ihnen dann auch noch ganz kurz erzählen will. Aber Reformationstag, also für die, die es nicht wissen, ist der Tag, an dem Luther seine 95 Thesen an die Schlosstür von Wittenberg genagelt hat. Das klingt jetzt alles einmal extrem cool und ist es in einem sehr eingeschränkten Maße auch. Also ganz kurz die Sache zu erzählen, Luther ist einfach mal ein mittelalterlicher Mensch. Er ist retro, er ist in gewisser Weise retro im Vergleich zu seinem Vater. Sein Vater möchte, dass er Jurist wird, weil der weiß, jetzt geht's, die Juristen werden reich. Der Bub dagegen haut ab aus dem Studentenheim und geht ins Kloster und wird Priester und von seinem Orden, aber die kennen sofort, der ist richtig gescheit, gleich ausgebildet in Richtung Universitätsprofessor. Also Luther ist immer im Kloster drinnen, verlässt das auch sein Leben lang nicht, das ist dann auch sein privates Haus. Und nach der Reformation, als sich das Kloster auflöst, bleibt er Leben lang dort, hat ganz große Fragen. Also er lebt in einer Zeit, wo alle ans wissen, sie kommen ins Fegefeuer. Und das ist völlig klar. Die einzige Möglichkeit nicht, es gibt zwei Möglichkeiten, nicht ins Fegefeuer zu kommen. Das ist, wenn man Heiliger ist, sehr eingeschränkter Heiligenbegriff, dem werden wir dann am ersten am Allerheiligentag nachgehen. Das bedeutet in der damaligen Zeit mehr Gutes zu tun als Schlechtes. Dann ist man Heiliger, ansonsten kauft man sich einen Ablass. Den gibt's sehr, sehr, sehr verbreitet. Also auch in Wittenberg gibt's vom Kurfürsten ein Art Museum. Da kann man alles Mögliche betrachten. Irgendwelche Zähne von Heiligen, irgendwelche Haare von Heiligen. Also die sieht man so nicht. Die sind immer in wunderschönen, goldenen, teilweise ist über, aber das ist schon sehr, da bist du schon Heiliger fünfter Ordnung, Kapseln eingeschlossen. Und wenn man die also irgendwie ehrfürchtig begrüßt, hat man sofort einen Ablass. In Bischofshofen hing noch ein Ablasskreuz in der römisch-katholischen Kirche, wo daneben steht, also bei ehrfürchtigen Begrüßen des Kreuzes, das heißt, man bekreuzigt sich selber, kriegt man 100 Tage Ablass, wenn man sich, wenn man ein Vaterunser davor betet, 300 Tage. Und das ist ein Schmäh. Und das wissen alle Theologen der damaligen Zeit, weil das sind Zeiten im Fegefeuer. Jetzt ist es aber so, dass ja christlicher Glaube eigentlich besagt, Auferstehung, und wo soll jetzt ein Fegefeuer sein? Ne? Also man stirbt einfach und dann ist Auferstehung und jüngstes Gericht und wo soll jetzt ein Fegefeuer sein? Das heißt, alle Theologen wissen jedes, dass ein Schmäh ist für die Einfachen, denen man sehr viel Geld wegnimmt. Luther ist davon unglaublich zerrissen, weil er zunächst einmal wirklich versucht, mehr Gutes zu tun als Schlechtes. Er hat unglaubliche Gewissensnöte, geht auch dauernd zur Beichte, beichtet jeden Gedanken, den er hatte, der nicht an Gott gerichtet war, sein Beichtvater, der Staupitz, der dann in Salzburg war, dort auch begraben ist, im St. Petri, der sagt ihm irgendwann einmal, er hält es nicht mehr aus, bitte geh und schlaf mit einer Nutte, dann hast du wenigstens was zu beichten. Das war natürlich eine Information für den guten Luther, denn er hat gemerkt, irgendwie wird das alles nicht ernst genommen. Dann muss er für den Orden nach Rom reisen, um dort vor einer päpstlichen Kommission eine Position seines Ordens vorzutragen, als Augustiner Eremit. Also die streiten da ganz wild untereinander über eine ganz bestimmte theologische Frage und der Papst soll entscheiden und der Papst entscheidet eh nicht. Aber wurscht, auf jeden Fall erlebt Luther hochschockiert Rom und da kommen sozusagen die ersten Zweifel auf. Dann wird er Universitätsprofessor, den Titel sozusagen gibt es überhaupt noch nicht, sondern er ist Doktor der Theologie und als Doktor hat man damals, also auch wenn man also den Ruf einer Universität erhalten hat, Vorlesungen, Seminare, Prüfungen etc. gehalten. Und da ist es jetzt sehr spannend zu sehen, wie er sich verändert. Man macht eine Psalmenvorlesung und es sind seine Originalschriften erhalten. Und man weiß, also er liest dann also vom Psalm 1, Vers 1 angefangen bis hin zu, ich weiß nicht mehr auswendig, und du merkst in der Psalmenvorlesung anhand seiner Notizen zum biblischen Text, wie er sich verändert. Ganz am Anfang gibt es einen Vers, lieber Gott, ich danke dir, Herr, ich danke dir für deine Gerechtigkeit. Und Luther notiert noch dazu, wie kann, der Satz ist völlig unverständlich, wie kann man Gott für seine Gerechtigkeit danken, denn die Gerechtigkeit Gottes besteht ja darin, uns zu verurteilen. Das ändert sich, Luther bricht dann im Vers drinnen plötzlich die Psalmenvorlesung ab und beginnt mit Römerbriefvorlesung entdeckt er den gnädigen Gott. Den Gott, der den ungerechten Menschen, den sündhaften Menschen gerecht macht. Dass die Gerechtigkeit Gottes darin besteht, uns richtig zu machen. Das entdeckt er. Und genau in diesem Kontext wird seine zweite Tätigkeit, er ist auch Beichtvater, liest Messen und so weiter und so fort, er ist im Universitätsprofessor und Priester, unerträglich. Und zwar deswegen wird sie unerträglich, weil er merkt, wie die Menschen K.O. sind. Fertig sind, ohne jede Hoffnung sind, voller Angst sind vor Gott. Das merkt er gerade als Beichtvater. Und schreibt jetzt diese 95 Thesen. Berühmteste dieser Thesen lautet, wenn der Papst es vermag, Menschen aus dem Fegefeuer zu befreien, warum tut er denn das nicht aus purer Nächstenliebe, sondern um des schnöden Geldes willen? Also bereits in diesen 95 Thesen ist drinnen, es gibt kein Fegefeuer und diese ganze Ablassgeschichte ist völliger Blödsinn. Ob er es wirklich angenagelt hat, ist nicht klar. Er hat sicherlich irgendwie publiziert und da alles, was in der Zwerguniversität Wittenberg publiziert wurde, ans schwarze Brett gehängt wurde und das schwarze Brett war einfach die Kirchentür. Also das ist so, dort hängt alles. Also dort hängen die 95 Thesen Luthers und daneben irgendwie, was weiß ich, verkaufe Lehrbuch der hebräischen Grammatik. Blödsinn, es gibt noch kein Lehrbuch der hebräischen Grammatik, gibt es erst im Rahmen der Reformation, aber verkaufe irgendwo es halt. Hat er sicher hingehängt, weil er wollte, dass die Studenten das lesen. Es ist bitte die Studentenkapelle. So weit, so gut. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, meine Lieben. Luther ist in den nächsten Jahren exzessiv überfordert, eigentlich bis an sein Lebensende, aus dem einfachen Grund, weil alle auf den Zug aufspringen. Das heißt, Luther wusste gar nicht, dass er den Zug losfahren lässt. Er hat das, diese 95 Thesen sind eigentlich gedacht für eine Universitätsdiskussion, für eine Disputation. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Also ein Professor hängt was aus, die Studenten kommen, zwei Professoren streiten über irgendein Thema. Gibt's bis heute, sehr spannende Veranstaltung. Und das will er. Und plötzlich sagt der gesamte deutsche Sprachraum, die Franzosen, die Engländer, die ganzen Skandinavier, der hat recht. Und jetzt ist das Entscheidende. Das war ein Thema. Die Menschen haben nach einem gnädigen Gott gesucht oder überhaupt nach Gott gesucht. Ich wollte Ihnen nur mal erzählen. Morgen werden wir Gottesdienst halten zum Thema, wo es geht uns das alles nur an. Denn wer von uns sucht denn noch Gott? Wer von uns stellt sich wirklich der Fragestellung, Gott, führe ich mein Leben richtig? Wer von uns sagt noch, Herr, hilf mir, mein Leben richtig zu führen? Denn das, meine Lieben, ist die Voraussetzung des Reformationstages. Uns allen einen wunderschönen Festtag morgen.